Groß und wunderbar sind all deine Werke, o Herr Gott, allmächtiger Schöpfer, gerecht und wahr sind alle deine Wege, König der Völker.
Bis ans Ende der Welt,
bis ans Ende der Zeit. Deine Liebe hält bis in Ewigkeit. Sie wird niemals vergehen, sie steht fest und sie bleibt. Wenn der Vorhang fällt und der Tag sich neigt, niemand spricht, wenn ich Tränen von dir. Deine Liebe ist stark wie der Tod. Wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein? Denn auf ewig bist du unser Gott. Bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit. Deine Liebe hält bis in Ewigkeit. Sie wird niemals vergehen, sie steht fest und sie bleibt. Wenn der Vorhang fällt und der Tag sich neigt, bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit.
Da ist ein Mensch, die meiste Zeit nett, freundlich, positiv dir gegenüber eingestellt und dann aus irgendeinem unerfindlichen Grund kippt das Ganze plötzlich um in Zorn, Ärger, Wut, Ablehnung, laute Worte, Streitereien, Aggressivität. Vielleicht gibt es irgendeinen Auslöser dafür? Vielleicht gibt es irgendeinen Hintergrund, der so ein Verhalten hervorruft. Aber du weißt es nicht genau, nicht wirklich. Es ist wie mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde in der Novelle des schottischen Schriftstellers Robert Louis Stevenson. Das Buch ist ja auch oft verfilmt worden. Im Manuskript seht ihr ein altes Bild von diesen beiden. Es geht um eine Person, die in sich zwei völlig unvereinbare Charaktere trägt. Der gutartige, erfolgreiche und hochangesehene Arzt Dr. Henry Jekyll und der sehr aufbrausende, ungezügelte Mr. Hyde, der hochaggressive und destruktive Verhaltensmuster zeigt. Und immer wieder verwandelt sich der liebe, harmlose Dr. Jekyll in den allgemein gefährlichen Mr. Hyde. Hast du so etwas schon einmal erlebt? Hast du schon einmal mit einem Menschen zu tun gehabt, der sich so widersprüchlich und unberechenbar verhielt? Vielleicht auf der Arbeit, vielleicht in der Familie? Ich selbst habe als Kind in meinem Umfeld Erfahrungen mit solch einer Person gemacht. Und ich weiß, was das mit einem macht. Du weißt nicht, wo du dran bist. Du kannst nicht vertrauen und willst es auch nicht. Du hast Angst und vielleicht auch Ärger und Wut in dir und du hältst einen Sicherheitsabstand. Und an dieser Stelle möchte ich uns jetzt den ersten Vers unseres Predigtextes heute lesen. Vers 18, Römerbrief, Kapitel 1, Vers 18. Zugleich wird nämlich auch der Zorn Gottes offenbar. Er bricht vom Himmel her herein über alle Gottlosigkeit und alles Unrecht der Menschen. Denn durch dieses Unrecht unterdrücken sie die Wahrheit. Das spannende Wort hier ist das zugleich. Das bezieht sich nämlich auf den Predigtext vom letzten Sonntag. Dort hat Arne Völkel über den Römerbrief Kapitel 1, 16 bis 17 gesprochen, gepredigt. Und da ging es um das Evangelium, was übersetzt bedeutet gute Nachricht. Und in Vers 16 heißt es, durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Arne Völkel hat sehr deutlich gesagt, dass die Gerechtigkeit Gottes kein juristischer Begriff ist, sondern seine Liebe zu uns meint. Dass es darum geht, dass Gott durch Jesus uns Versöhnung schenkt. Dass er durch Jesus uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen. Hier, jetzt und in Ewigkeit. Und da kann man sagen, okay, das ist eine gute Nachricht. Und jetzt lesen wir nur einen Vers weiter. Zugleich wird auch Gottes Zorn offenbar. Das ist doch krass, oder? Hier ist gemeint beides. Gottes Zorn und seine Liebe wird in dem einen, in demselben Evangelium, in der guten Nachricht offenbar. Deutlich. Wie gehen wir jetzt damit um? Wie gehst du damit um? Wie gehen wir damit um, dass derselbe Gott Liebe und Zorn in sich hat? Wie kannst du so einem Gott vertrauen? Die Frage ist doch, ist er jetzt zornig oder liebt er dich? Mit welcher Seite Gottes habe ich es denn gerade im Moment zu tun? Mit dem zornigen oder mit dem liebevollen Gott? Menschen haben sich im Lauf der Jahre, der Jahrhunderte, Jahrtausende verschiedene Wege überlegt, wie sie mit diesem Problem, mit dieser Spannung umgehen. Manche lösen dieses Problem, indem sie sagen, ja, das mit dem Zorn Gottes, das war früher im Alten Testament. Aber mit Jesus ist alles anders geworden. Da ist Gottes Liebe am Kreuz stärker als der Zorn Gottes. Jesus hat den Zorn Gottes für uns ertragen und jetzt haben wir es nur noch mit Gottes Liebe zu tun. Aber, und deswegen haut das nicht so ganz hin, in dem Predigttext steht beide Male, wenn es um den Zorn, der offenbar wird, geht und wenn es um die Liebe, die offenbar wird, geht, beides Mal steht die Gegenwartsform, Präsenz. Hier und jetzt, gleichzeitig wird Gottes Zorn und Gottes Liebe offenbar. Also Gottes Zorn ist nicht ad acta gelegt. Er ist auch Realität, Gegenwart im Hier und Jetzt. So steht es in diesem Predigttext. Manche lösen jetzt das Problem, indem sie sagen, ja, die biblischen Aussagen über die Liebe Gottes sind aber wesentlich eindeutiger und klarer als die, die von Gottes Zorn handeln. Und deswegen halte ich einfach daran fest, Gott liebt mich. Und die Sache mit dem Zorn Gottes, verstehe ich nicht ganz, lege ich ad acta. Das verdränge ich irgendwie. Aber trotzdem, das bleibt wie ein Stachel in unserem Denken. Kannst du dir sicher sein, dass sich das nicht irgendwie ändert mit der Liebe Gottes? Bist du dir sicher, dass Gott dich noch liebt, wenn du auf einmal vom Arzt eine positive Krebsdiagnose bekommst? Oder wenn du durch einen Autounfall dir nahestehende Menschen verlierst? Oder kommen da nicht die Zweifel? Vielleicht ist Gott doch böse. Vielleicht ist er zornig mit mir. Vielleicht straft Gott mich. Eine dritte Variante. Manche sagen, ja, Gott ist zornig, aber nicht auf mich. Denn hier steht doch, Gott ist zornig über alles Unrecht und alle Gottlosigkeit der Menschen. Und das sind Anspielungen auf die 10 Gebote. Die Gottlosigkeit der Menschen entspricht den ersten Geboten, wo es um die Beziehung des Menschen zu Gott geht. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Du sollst den Feiertag heiligen. Und das Unrecht, das entspricht dem Rest der Gebote, wo es dann heißt, du sollst deinen Vater und Mutter ehren, du sollst nicht töten, nicht stehlen und so weiter und so fort. Und dann sagst du vielleicht, ja, ich halte die Gebote oder ich nehme sie auf jeden Fall richtig ernst. Und deswegen ist Gott nicht zornig auf mich. Gott ist zornig auf die Bösen, die sich nicht um seine Gebote kümmern, aber ich gehöre zu den Guten. Aber was ist, wenn dir ein Fehler dabei unterläuft? Wenn du mal was falsch, so richtig falsch machst, nicht nur so eine Kleinigkeit, sondern wenn richtig ein großer Fehler dir unterläuft, dann ist doch Schluss mit lustig, oder? Dann kommt Gottes Zorn und dann wird Gott böse. Ja, und Dann gibt es auch die Menschen, die dem Glauben so distanziert gegenüberstehen, von außen sich das anschauen. Und sie sagen sich dann leider oft, wir wollen mit diesem ganzen Hickhack nichts zu tun haben. Mit einem solch ambivalenten Gott, der mal zornig und mal liebevoll ist, da können wir nichts anfangen, den brauchen wir nicht, kein Bedarf. Und so wird das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Wir merken, diese Frage nach Gottes Liebe und Gottes Zorn und wie das zusammengeht, ist in mehrfacher Hinsicht richtig wichtig. Einmal in seelsorgerlicher Hinsicht, also wenn es darum geht, wie kommen wir als Christen mit unserem Glauben klar? Wie können wir Gott vertrauen? Aber diese Frage ist auch wichtig im Blick auf die Menschen, die nicht Teil einer christlichen Community sind, die nicht mit dem christlichen Glauben etwas zu tun haben, vielleicht Interesse, aber auch Fragen und Skepsis haben. Und wenn wir mit solchen Menschen unseren Glauben teilen wollen, und das wollen wir, wenn wir sagen, wir wollen unsere Gemeinde öffnen, dass Menschen, die ohne Jesus unterwegs sind, hier dazukommen können und bei uns sein können und uns wahrnehmen und erleben können, wenn wir das tun, dann müssen wir den Leuten eine Antwort geben auf diese Frage, wie das zusammenpasst, der Zorn Gottes und seine Liebe. Manche beantworten diese Fragen so, dass sie sagen, ja, erst müssen die Leute verstehen, dass Gott richtig zornig ist, dass sie ohne Jesus in die Hölle kommen. Und dann erzählen wir ihnen, dass Jesus sie liebt und sie davor befreit und rettet. Das kann man machen. Ein bisschen erinnert mich das an das, was man in den Krimis sieht, diese Gute-Kopf-Böse-Kopf-Geschichte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der richtige Weg ist. Andere wieder sagen, in der Evangelisation reden wir zuerst und zuletzt von der Liebe Gottes. Denn schließlich ist ja Gott die Liebe und alles andere ist unangemessen, wenn wir anderen Menschen Gott erklären wollen und Jesus erklären wollen. Aber was machen wir, wenn Menschen dann tatsächlich zum Glauben kommen und dann lesen sie selber in der Bibel und dann lesen sie in der Bibel vom Zorn Gottes? Da haben wir wieder das Problem. Ein spannendes Thema und das, was wir jetzt brauchen, sind nicht gute Gedanken, sondern Antworten aus der Bibel, aus dem Wort Gottes. Und ich bitte euch, dass ihr das, was ich jetzt sage, einfach mal überprüft, selber überprüft anhand der Bibel, ob das stimmt. Zunächst einmal möchte ich mit euch über das Verständnis vom Zorn Gottes nachdenken. Wir denken ja, wenn es um Zorn geht, an unkontrollierte negative Gefühle im Allgemeinen. Im Zorn, da schwingen Hass und Wut mit. Wer so richtig zornig wird, der rastet aus. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, der Zorn Gottes meint nicht, dass Gott die Emotionen außer Kontrolle geraten sind, sondern Zorn Gottes ist ein Begriff, der Gottes Gericht meint. Das ist ein Fachbegriff sozusagen. Das kann man an verschiedenen Stellen im Alten Testament lesen, wenn ihr wollt. In Zephania 1, Vers 18 oder Daniel 8, Vers 19 könnt ihr es nachlesen. Und auch im Neuen Testament wird deswegen der Zorn Gottes, oft übersetzt von vornherein mit Gericht übersetzt. Zum Beispiel 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Jesus, der uns vor dem bevorstehenden Zorn rettet, so heißt es in älteren Bibelübersetzungen und in den neueren Bibelübersetzungen, der uns vor dem bevorstehenden Gericht rettet. Vielleicht denkst du jetzt, oh nein, Gottes Gericht ist jetzt auch nicht wirklich besser als Gottes Zorn. Aber ich behaupte, wenn in der Bibel die Rede vom Gericht Gottes ist, ist das sicherlich unangenehm, aber es ist trotzdem auch eine gute Nachricht. Es ist nämlich Gottes klares Nein zum Unrecht in unserer Welt. Viele Menschen stellen die sogenannte Theodizee-Frage. Sie fragen, wie kann es sein, dass es so viel Leid und Ungerechtigkeit in unserer Welt gibt, wenn es doch einen allmächtigen Gott gibt? Und hier finden wir die Antwort. Gott steht an unserer Seite, wenn es um das Unrecht in unserer Welt geht. Gott sagt ein ganz klares Nein zu dem Bösen in der Welt. Gott setzt mit aller Entschlossenheit eine Grenze für alle Ungerechtigkeit, für alle Bosheit. Wo tut er das? Wie tut er das? Wann tut er das? Wir lesen in der Bibel immer wieder, das geschieht am Ende der Zeit. Am Ende der Welt wird jeder Mensch Gott Rechenschaft geben müssen und Gott wird ein gerechtes und faires Urteil sprechen. So schützt Gott die Schwachen und setzt den Starken ihre Grenze. Ohne Gottes Gericht bliebe die Menschheitsgeschichte vor allem eine Ansammlung von Willkür, der Gewalt und Mächtigen, von Willkür und Gewalt der Mächtigen, die ihre Interessen durchsetzen auf Kosten der Schwachen und dabei über Leichen gehen. Kriege, Terror, Gewalt, wir hören jeden Tag davon. Und die ungerechten Besitzverhältnisse, die Ausbeutung der Armen, das schreit alles zum Himmel. Ohne Gericht gäbe es kein auch nur im Ansatz akzeptables Ende der Menschheitsgeschichte. Gottes Zorn meint also nicht, Gott haut mit der Faust auf den Tisch, ist zutiefst sauer über das, was die Menschen so verzapft haben, sondern Gott stellt mit klaren Maßstäben Gerechtigkeit her. Gottes Zorn, das ist Gottes Klarheit. Gott ist nicht korrupt, er ist kein zahnloser alter Tiger. Aber leider wird in unserem Predigttext auch deutlich, dass Gottes Gericht nicht nur die Bösen in Frage stellt, sondern alle Menschen, auch dich, auch mich. Es heißt, denn durch dieses Unrecht unterdrücken die Menschen die Wahrheit. Gottlosigkeit und Unrecht hängen zusammen. Das wird hier deutlich. Denn mit Wahrheit ist Gottes Wahrheit gemeint, wie man einige Verse später im Vers 25 lesen kann. Es geht um das, was Gott von sich aus den Menschen bekannt gemacht hat. Und generell geht es dann bei Wahrheit in der Bibel um Gottes Solidarität mit uns. Dass Gott treu zu uns steht und auch von uns Treue erwartet. Und wenn Menschen diese Wahrheit Gottes unterdrücken, dann lehnen sie Gott ab. Sie wollen nicht mehr Gott mit Gott und Gottes Wahrheit entsprechend leben. Wenn sie Gottes Wahrheit unterdrücken, dann ist das Rebellion gegen Gott. Gottlosigkeit ist Rebellion gegen Gott. Und Gott wird darüber Gericht halten. Und aus dieser Gottlosigkeit erwächst immer neues Unrecht. Das ist so ein ganz kleiner Blick hinter die Kulissen unserer Welt. Die Gottlosigkeit, die Trennung zwischen dem Menschen und Gott führt zu Unrecht und dieses Unrecht führt zu neuem Unrecht und das entstellt das Gesicht dieser Welt. Es bewirkt Leid und Schmerzen ohne Ende. Das alles ein gigantischer Schaden, der in unserer Welt entsteht, der in Gottes Schöpfung entsteht. Und damit bin ich bei diesem Stichwort Schöpfung. Wenn Paulus hier in seinem Brief so vollmundig von der Gottlosigkeit der Menschen spricht, dann stellt sich ja die Frage, wieso? Wenn jemand nichts von Gott und von Jesus gehört hat und wenn er deswegen auch nicht glaubt, wieso sollte man ihm das vorwerfen? Oder wenn jemand einfach keinen Zugang zu diesem Glauben an Gott gefunden hat? Und genau diese Frage beantwortet Paulus jetzt im weiteren Verlauf seines Briefes. Ich lese uns die Verse 19 bis 21. Schließlich wissen Sie ganz genau, was Menschen von Gott bekannt sein kann. Er selbst hat es Ihnen ja vor Augen geführt. Denn sein unsichtbares Wesen ist seit der Erschaffung der Welt erkennbar geworden. Und zwar an dem, was er geschaffen hat. Es ist seine ewige Macht und seine Göttlichkeit. Deshalb haben die Menschen keine Entschuldigung. Obwohl sie Gott erkannt haben, ließen sie ihm nicht die Ehre zuteil werden, die Gott zusteht. Sie dankten ihm auch nicht. Mit anderen Worten, Gott ist der Schöpfer der Welt. Er hat das Universum, unsere Erde, die Natur, die Pflanzen, die Tiere und auch uns Menschen geschaffen. Und Gott als der Schöpfer ist an seiner Schöpfung erkennbar. Er ist in seiner Schöpfung auch heute anwesend und gegenwärtig. Und wenn wir abends nach oben schauen und die Sterne am Himmel sehen, wenn mal gerade keine Wolken da sind, und wenn wir die gigantischen Niagara-Fälle herabtosen hören und sehen, und wenn wir die Vielfalt der Natur bis auf die Zellebene im Mikrokosmos bestaunen, dann verstehen wir etwas von Gott. Nicht alles und nicht so viel und so klar wie durch Jesus. Paulus schreibt ja, sie wissen genau, was Menschen von Gott bekannt sein kann. Aber, und dann heißt es weiter, Gott selbst hat es ihnen vor Augen geführt. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Gedanke. Das heißt nämlich nicht, dass diese Erkenntnis Gottes nur intellektuellen Menschen offen steht. Vielleicht Philosophen, die sich das alles anschauen und dann tiefgehende Gedanken einstellen. Sondern wenn Gott das vor Augen führt, wörtlich, wenn Gott das offenbart, dann tut er das durch sein Schöpfungshandeln und es ist sein Ding. Nicht wir ziehen einen Rückschluss wie von einem Kunstwerk, das ein Künstler gemacht hat, auf den Künstler, sondern Gott zeigt sich, er offenbart sich, er stellt sich selber vor, weil er in seiner Schöpfung gegenwärtig ist und sie erhält. Und was sehen wir da? Vor allem seine ewige Macht und Gottheit, heißt es im Predigtext. Und dann ist die Schlussfolgerung für die Menschen, die in Gottes Schöpfung leben, müsste Sinn und Ziel ihres Lebens sein, ihrem Schöpfer die Ehre zu geben und ihm zu danken, seine Autorität und Macht anzuerkennen, ihm zu vertrauen. Und genau das verweigern die Menschen ihm. Und das ist das Grundproblem in der Geschichte zwischen Gott und seinen Menschen, zwischen Geschöpf und Schöpfer. Der Mensch, wir als Menschen, wissen um Gott, aber wir verweigern uns ihm, geben ihm keine Ehre, keine Dankbarkeit. Das wird ganz am Anfang der Bibel in der Geschichte vom sogenannten Sündenfall beschrieben. Und das hat Folgen. Ich lese es nochmal etwas weiter im Predigtext. Stattdessen verloren sie sich in Gedankenspielen und ihr uneinsichtiges Herz hat sich verfinstert. Während sie vorgaben, weise zu sein, machten sie sich zu Narren. Die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes gaben sie preis. An seine Stelle setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen oder Bilder von Vögeln, Vierbeinern und Kriechtieren. Folgendes passiert. Weil der Mensch Gott verloren hat, sucht er nach Ersatz für Gott. Er sucht nach etwas oder nach jemand, der ihm das gibt, was ihm eigentlich alleine nur Gott, sein Schöpfer, geben könnte. Zum Beispiel Geborgenheit, Bedeutung, Hoffnung, Erlösung, Kraft und Sinn. Der Psychologe und Anthropologe Ernest Becker schreibt in seinem Buch Die Überwindung der Todesfurcht, 1974 erschienen und hat einen Pulitzerpreis dafür bekommen. Ernest Becker schreibt, wenn man die Dinge, die einem Bedeutung geben können, auf diese Welt beschränkt, dann sucht man dennoch weiter nach dem Absoluten, nach einer überragenden, selbstübersteigenden Macht. Nur muss man diese dann in den Dingen der Welt, dieser Welt finden. Wenn man keinen Gott im Himmel hat, keine unsichtbare Dimension, dann nimmt man das, was einem am nächsten ist und versucht damit, seine Probleme zu lösen. Das ist genau das, was Paulus im Römerbrief hier schreibt. Und Menschen tun das zum Beispiel in Beziehungen, in Partnerschaften. Ich lese uns mal ein Refrain vor aus dem Hit Pflaster von Ich und Ich, einem deutschen Musikprojekt, das aus den Musikern Annette Humpe und Adel Tawil besteht. Der Titel schaffte es 2009 auf den Platz 1 der deutschen Singlecharts. Also hier der Refrain. Du bist das Pflaster für meine Seele. Wenn ich mich nachts im Dunkeln quäle, es tobt der Hass da vor meinem Fenster. Du bist der Kompass, wenn ich mich verliere. Du legst dich zu mir, wann immer ich friere. Im tiefen Tal, wenn ich rufe, bist du längst da. Ich hatte schon längst den Faden verloren. Es fühlte sich an wie umsonst geboren. Ich hab dich gefunden in der letzten Sekunde. Und jetzt die Gewissheit, die mir keiner nimmt. Wir waren von Anfang an füreinander bestimmt. Also ich würde sagen, wenige Textänderungen und dann geht das hier bei uns als Lobpreislied durch, oder? Und was sind die Folgen, wenn Menschen das Geschöpf mit dem Schöpfer vertauschen, sich einen Gottersatz suchen? Vers 24 heißt es, deshalb hat Gott sie ihren innersten Begierden ausgeliefert. Er gab sie der Unsittlichkeit preis, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Der Gottesersatz, darum geht es, reicht nicht aus, um die Sehnsucht nach Liebe, nach Sinn und Bedeutung wirklich satt zu machen, zu stillen. Unsere Sehnsucht wird nicht gestillt im Partner, im Beruf, im Sport, im Erfolg, sondern sie wird zur Gier, zur Begierde. Und Gottes Wort sagt uns, dass Gott uns dieser Begierde überlässt, dass er uns ihr ausliefert, dass wir da nicht rauskommen. Wir essen immer mehr und werden trotzdem nicht satt. Das ist auch Gottes Gericht, nicht nur am Ende der Zeit. Das ist jetzt ein tragischer Aspekt davon, wie wir Gottes Gericht überlassen sind. Und Paulus beschreibt dann im Folgenden einige Beispiele, die sind nicht mehr abgedruckt auf den Zettel. Ihr könnt sie gerne in der Bibel selber nachlesen. Da verlassen Männer und Frauen ihre Partner und damit auch ihre Familien und suchen sexuelle Erfüllung mit einem gleichgeschlechtlichen Partner. Das war in der griechischen Welt nichts Ungewöhnliches. Sex, um Kinder zu zeugen, okay. Aber so richtig schön wurde der Sex erst mit dem Lustknaben. Da war die Höhe, die Erfüllung von Leidenschaft und Sexualität. Und Paulus sagt, da zeigt sich genau das, dass man Hunger und Hunger hat und nicht satt wird. Und Paulus schreibt dann weiter in den Versen 29 bis 32 von Unrecht, von Bosheit, von Habgier und Schlechtigkeit, von Neid, Mordlust, Streitsucht, Hinterhältigkeit, Heimtücke, Verleumdung und so weiter. Das geht Zeile um Zeile so. Gott überlässt die Menschen, überlässt uns sich selbst in all dem Bösen. Das ist die Situation des Menschen, wenn ihn die gute Nachricht von Jesus erreicht. Da wird nichts beschönigt. Allerdings, wenn man das so liest, dann möchte man doch sagen, Moment mal, Paulus, ganz so schlimm ist die Welt doch nun auch nicht. So schlimm waren die Römer doch auch nicht. Die haben doch auch gute Sachen gemacht, oder? Und wenn wir heute denken an die Menschen, die nicht sich zu einer Gemeinde halten, nicht als Christen unterwegs sind, so schlimm sind sie ja auch nicht. Um das zu verstehen, wie Paulus das hier meint, muss man begreifen, dass der Paulus hier sehr polemisch redet. Er schreibt hier an die Judenchristen in Rom und ergreift die ganze jüdische Polemik, die es damals gab gegen die Heiden, gegen die Nichtjuden auf. Die haben sich ja abgegrenzt von der Welt. Sie verstanden sich als das erwählte Volk und die anderen, das waren die Heiden, die wirklich Abschaum waren, die sich verachteten, wo die Pharisäer sagten, mit denen setzen wir uns noch nicht einmal an einen Tisch, um mit ihnen zu essen. Paulus greift das alles auf. Warum? Weil er ihre Zustimmung will. Wie in einem Schachspiel möchte er sie dazu bewegen, Ja zu sagen. Genau so ist es doch. Paulus, du hast recht. Und wenn er sie da hat an der Stelle, das werden wir in der nächsten Predigt hören, dann sagt er nämlich, und ihr seid kein Deut besser. Ihr seid genauso drauf. Das sagt er den Judenchristen dann. Warum? Nicht, weil er die einen fertig machen will, sondern weil Paulus deutlich machen will, alle Menschen sind in dieser Situation, die frommen Juden genauso wie die gottlosen Heiden. Die Menschen, die Gottesdienste besuchen, genauso wie die Menschen, die sagen, bleib mir mit dem ganzen frommen Zinnober weg oder die in ganz anderen Religionen unterwegs sind. Rückblick und Ausblick am Ende meiner Predigt. Wie passen Gottes Zorn und seine Liebe zusammen? Ganz wichtig, Gottes Zorn ist kein unkontrollierter Affekt, sondern er ist sein Gericht, sein klares Nein zu allem Bösen. Es gibt da allerdings ein Problem, wir alle sind zutiefst ins Böse verstrickt, weil wir alle die Beziehung zu Gott verloren haben. Deswegen richten wir großen Schaden an. Und deswegen muss Gott auch uns zur Rechenschaft ziehen. Aber gleichzeitig liebt Gott uns auch. Gottes Zorn, das kann man am Anfang lesen, gilt der Gottlosigkeit und dem Unrecht, aber nicht uns als Person in erster Linie. Gott trennt da. Gott sagt ein klares Nein zum Bösen, aber nicht zum Menschen an sich. Gott sehnt sich danach, dass die Beziehung zwischen uns als Geschöpf und ihm als Schöpfer wiederhergestellt wird. Gott möchte unser Herz neu für sich gewinnen. Und durch Jesus wird Gott einen Weg finden, genau das zu tun. In Jesus zeigt sich Gottes Gerechtigkeit, seine Treue und seine Liebe. Und das werden wir in den folgenden Predigten zum Römerbrief hören. Ganz wichtig nochmal am Ende für dieser Gedanke: vom Zorn Gottes, vom Gericht Gottes hören wir Menschen nur im Evangelium. Das macht der Römerbrief hier deutlich. Wir können nicht vom Zorn Gottes, von seinem Gericht sprechen, ohne zugleich, und die Reihenfolge ist bei Paulus sogar, zuerst von der guten Nachricht zu sprechen, der Liebe Gottes, von der Liebe, die sich in Jesus zeigt. Das macht Paulus so, und das sollten wir nicht anders tun. Amen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, durch dein Wort machst du uns klar, dass der Glaube an dich nicht eindimensional ist. Wir haben es mit deiner Liebe zu tun, aber auch mit deiner Klarheit. Wir hören ein Ja von dir, aber auch ein Nein zu dem Bösen. Und danke, dass du es schaffst, das zusammenzubringen durch Jesus. Hilf uns, dass wir das für uns sortiert kriegen. Deinen Zorn und dein Gericht und deine Liebe zu uns. Und mach du uns fest in unserem Glauben und Vertrauen an dich. Und mit diesem Glauben und Vertrauen an dich hilf uns, anderen Menschen etwas aufzuschließen von deiner Schönheit, von deiner Liebe, von deiner Größe. Amen. Zwei Sachen noch, ganz kurze Ansage, wir werden in der Gemeindeversammlung auch mehr davon erzählen. Wir hatten eine Leitungskreisklausur gestern, haben auch über diesen Predigtext heute nachgedacht und miteinander gesprochen. Das hat das sehr beschäftigt, auch diese Frage, wie gelingt das, dass wir Menschen einen Zugang zu diesem Gott aufschließen, dass sie auch bei uns sein können und dann hier bei uns etwas über Gott lernen können. Also wir werden darüber berichten, das ist so ein wichtiges Thema, ja, was uns jetzt schon auch einige Zeit begleitet. Und dann haben einige, die im Mailverteiler auch sind, erfahren, dass es Andreas Wülfrath wieder schlechter geht. Und ich würde sehr gerne auch jetzt, bevor Thomas uns den Segen zuspricht, würde ich sehr gerne auch noch für Andreas beten und seine Frau und seine Kinder. Und ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, wir haben so oft schon für Andreas gebetet und er war auch so zuversichtlich, dass es wieder besser geht. Und jetzt hat er solch einen harten Rückschlag erlebt und es geht ihm so schlecht. Vater im Himmel, wir bitten dich zuallererst darum, dass du Andreas einhüllst. Mit deinem Heiligen Geist wie in einen Mantel deiner Liebe, dass er sich in dir aufgehoben weiß, in dieser Not, in dieser Krankheit, in seinen Schmerzen, in seiner Schwachheit. Und lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du auch Maike stärkst, die Kinder, dass du bei ihnen bist, dass sie das Vertrauen zu dir in dieser Not behalten. Und wir bitten dich, Vater im Himmel, durch Jesus Christus, dass du Andreas wieder aufrichtest, dass du seiner Krankheit Einhalt gebietest, dass du ihm neue Lebenskraft verleihst und noch Jahre dazu schenkst, in denen er ein Vater für seine Kinder, der Mann für seine Frau sein kann. Wir bitten dich das, weil wir wissen, dass du alleine dort helfen kannst. Erbarme dich. Amen.
Ja, ich möchte euch noch einladen, hier zu bleiben. Das Kaffeeteam hat wieder für Kaffee und Tee gesorgt. Ich möchte euch bitten, dass wir uns noch einmal herzlich bei all denen bedanken, die zum Gelingen dieses Gottesdienstes beigetragen haben. Als erstes unsere Technik, die alle Schwierigkeiten gemeistert hat, unsere Musiker, aber eben auch an Hille, die diese Deko gemacht hat und all die vielen, die im Hintergrund sind, Monika, die die Zettel gemacht hat. Vielleicht ein herzliches Dankeschön an alle, die hier beteiligt waren. Dann möchte ich nochmal auf diese ersten Folien, die wir gesehen haben, diese mehrsprachigen herzlich Willkommensgrüße hinweisen. Das waren jetzt 6 Sprachen. Ich weiß, dass wir Menschen hier haben aus viel, viel mehr die viel mehr Sprachen sprechen, auch Sprachen als ihre Muttersprache. Ich habe draußen am Infopoint ein paar Listen ausgelegt. Und wer möchte, kann da gerne in seiner Muttersprache diese beiden Sätze eintragen, dann werden wir die in diese Präsentation einpflegen, sodass sich jeder in seiner Muttersprache hier willkommen gefühlt morgens. Jetzt. Also, ne, ihr wisst schon, was ich meine, sich also jeder hier in seiner Muttersprache angesprochen werden kann. Vielen Dank dafür. Wer Gebet für sich braucht, der ist herzlich eingeladen, hier vorne auf der Bank Platz zu nehmen. Dort findet er Menschen, mit denen man gemeinsam beten kann, Dinge vor Gott bringen kann, sich Zuspruch holen kann, Ermutigung und spezielle Fürbitte für ein Problem. Wir wollen uns unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Geht hin als Gesegnete des Herrn.